diesen Tagen werden wir ja noch einiges haben. Wir werden die Gottesdienste hier im Haus durchführen. Zuerst mal am Mittwoch, 16 Uhr, wo finde ich Jesus? Wo begegne ich Jesus? Wie lerne ich Jesus kennen? Wo ist Jesus heute? Gestern habe ich gesagt, Jesus wirst du wahrscheinlich nicht in der Kirche finden, wirst nicht im Tempel, in der Synagoge, in der Moschee oder sonst irgendwo finden. Nein, du wirst Jesus ganz woanders finden, im Krankenhaus, im Gefängnis, im Armenhaus, das gibt es heute wahrscheinlich nicht, aber im Altersheim. Du findest so viele, es gibt so viele Möglichkeiten, wo Jesus den Menschen begegnet, wo er sie aufsucht, wo er sie trifft. So, wo wird man Jesus finden? Die Hirten haben das im Stall Jesus gefunden. Die Weisen, ich weiß nicht, wo sie dann fanden, wahrscheinlich ist die Maria schon umgezogen, die Leute sind alle nach Hause gegangen, da ist irgendwo Platz geworden, frei geworden in irgendein Übergangsheim, in Bethlehem, wo auch immer. So, wir haben die Geschichte, diese Weihnachtsgeschichte in doppelter Ausführung, bei Matthäus und beim Lukas. Der Matthäus erzählt die Weihnachtsgeschichte ein bisschen anders. Der Lukas, der fängt mit Kaiser Augustus an und die Volkszählung und dann Bethlehem und dann kommen die Weisen aus dem fernen Osten. Weißt du, und dann, weißt du, Matthäus ist an die Juden geschrieben worden, das Evangelium, für die Juden. Und damit die Juden verstehen, da muss man nicht groß erklären, was, wie, wo, was ist da. Da wussten sie alle Bescheid. Lukas schrieb für die Heiden, für die Ausländer. Er war selbst ja ein Heide. Das heißt, er war nicht aus dem jüdischen Volk. So, und er schreibt dann und beschreibt dann die Geschichte. Und natürlich packt er es auch richtig an. Da kommt der Herodes ganz schlimm weg. Dieser Fuchs oder wie man nennt, dieser falsche 50er. So, wir haben hier zwei Geschichten und Matthäus und Lukas, sie verlegen die ganze Geschichte von Jerusalem nach Bethlehem. Dort passiert das Große, dort ereignet sich das Wunder. Dann dort kommen die Weisen. Und ich möchte über die Männer sprechen, die dann vom fernen Osten gekommen sind und sagen, wo ist der neugeborene König, wir wollen ihn anbeten. Das waren Sterndeuter, ich will nicht auf die Geschichte groß eingehen, wie sind sie drauf gekommen. Sie haben seinen Stern gesehen, das reicht. Und die sind von diesem Stern gefolgt immer wieder. Und wir wissen ja jetzt, die Beduinen, die folgten immer den Sternen. Dann heißt es, geh dem Stern nach und wenn du dort angekommen bist und den Stern hast, dann nimm den Stern und geh zu links und geh nach rechts und so weiter. Die sind den Sternen gefolgt und so ähnlich sind sie diesem Stern von Bethlehem gefolgt. Die wussten gar nicht, dass es Bethlehem-Stern ist. Aber dieser Nova oder dieser Sternkonstellation oder diesem Kometen, was es auch gewesen sein mag, sie sind einfach diesem Stern gefolgt, bis sie den Jordan überschritten haben oder die Grenze von Palästina überschritten haben und plötzlich war der Stern weg. Plötzlich, dann überlegen sie, fangen sie menschlich an zu denken, wo werden wir den König finden? Natürlich im Palast. Und dann kommen sie nach Jerusalem und versetzen die ganze Stadt in Schrecken. Keiner weiß es. Du musst vorstellen, wie blöd die Leute sich da vorgekommen sind, diese Weisen aus dem fernen Osten. Verstehst du, so was Großes passiert, dass sogar das Firmament das anzeigt und die Sterne das verkündigen und kein Mensch weiß hier von gar nichts. Wo sind wir denn? Vielleicht, ich kann mir vorstellen, mir wäre es so gegangen, ich hätte an meinem Verstand gezweifelt. Haben wir wirklich das richtig interpretiert? Haben wir das richtig verstanden? Haben wir das richtig ausgelegt? Und so muss es hier also passiert sein in Jerusalem. Und dann kommen sie an, klopfen da am Palast, wisst man nichts, haben noch nie was gehört. Obwohl die Hirten, da heißt es, die verbreiteten die Kunde von der Geburt Jesu und Bethlehem, Jerusalem, das sind nur 2 Stunden Spaziergang. Sind etwa 10-12 Kilometer weg. Also das kann man schnell in Jerusalem rüberbringen, diese Nachricht. Aber wir haben gar keine Notiz gemacht. Du siehst, da passiert was Großes, Gott tut etwas und kein Mensch nimmt Notiz davon. Kein Mensch. Da bekehrt sich jemand, der Himmel freut sich und jubiliert und die Engel klatschen in die Hände. Und hier unten, naja, was ist das? Und dann geht man drüber hinweg. Aber die Weisen haben gesagt, da muss doch was sein. Ihr müsst ja doch irgendeine Prophezeiung haben. Da muss was geschehen sein. Und dann bibelkundige Juden, die haben ganz schnell nachgeguckt. Ja, bei Micha, da steht was. Aus Bethlehem soll der Messias kommen. Und diese Heiden, die haben dann sich aufgemacht, von Jerusalem ist keiner mitgegangen. Weißt du, dass jemand gesagt hat, ich begleite euch, wir gehen mit, wir wollen das auch sehen. So was Großes, dass sogar der Himmel das anzeigt und ihr von so weit herkommt. Wir wollen das auch miterleben, wir wollen das auch mal dabei sein. Nein, kein Schwanz, auf Deutsch gesagt, ist gegangen. Niemand. Du siehst, so ein Interesse haben religiöse Menschen an Jesus. Das ist so, da haut der Lukas so richtig rein, verstehst du? Unter der Gürtellinie und sagt den Juden, guck mal, ihr habt alles gewusst und ihr seid doch nicht hingegangen und euch nicht gesehen. Die Heiden, die bringen sogar Gold und Weihrauch und Myrrhe und so weiter. Die wussten, dass da, wenn der König geboren wird, da kann man nicht mal mit so ein bisschen klein Gebäck kommen. Oder irgendwie Kleinigkeit. Nein, da bringen wir schon was Gescheites mit. So, die damaligen Leser wussten, und die wussten auch von der Offenbarung wahrscheinlich, dass Bileam, denn der Bileam war auch aus diesem fernen Osten, in 4. Mose 24, Vers 17, ein Stern geht auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Ja Mensch, das ist doch was Großes, da muss man hin. Aber nein, da geht keiner hin. Weißt du, angekündigt, prophetische Worte, wir hören so viele prophetische Worte, so viele Offenbarungen, so viele Predigten. Und was machen wir draus? Naja, hier rein und dort raus. Und wir denken nicht, dass Gott etwas tut, dass was geschieht. Wir bewegen unseren Hintern nicht. Wir machen uns nicht auf. Entschuldigung, aber so ist es. Und bei Herodes, weißt du, da plötzlich, ein König ist geboren. Und sogar der Himmel sagt an, und Herodes war kein jüdischer König, er war ein Edomiter, einer aus der Linie Esaus. Das war kein Jude, das war nur ein Eingesetzter von den Römern. Und es war ein grausamer und brutaler Fürst. So, und der erschreckt sich, jetzt geht es mir an den Kragen. Jetzt hört er, dein König ist geboren und wir wissen nichts. Schau die Reaktion von den Leuten in Jerusalem und schau die Reaktion von den Menschen, überhaupt wenn sie heute Weihnachten hören. Die sind am Weihnachten, am Heiligabend vielleicht in der Kirche, aber dann am zweiten Tag, vergiss es. Und der Nachrichtensprecher hat gerade am zweiten Weihnachtstag gesagt, also es ist furchtbar. Die Leute sind am ersten Tag in der Kirche und am zweiten Tag gehen sie nicht mehr in die Kirche. Und für den Rest des Jahres werden sie wahrscheinlich auch nicht in die Kirche gehen. So Sonntagschristen oder Heiligabendchristen. Dann Ostern, was soll's? Da gehen wir lieber in die Natur draußen. Und Pfingsten, da fährt man schon in Urlaub. Und Weihnachten, viele Menschen können mit Weihnachten nichts anfangen. Wo ist der neugeborene König? Jerusalem, ein Ort der Ablehnung Jesu, ein Ort der Passion, wo Jesus gekreuzigt wird. Jerusalem ist nicht eine heilige Stadt. Verstehst du? Manche Leute preisen Jerusalem bis in den Himmel. Jesus hat in Jerusalem kein Wunder getan. Er hat sogar über Jerusalem geweint. Jerusalem, Jerusalem, du verfolgst die Propheten. Und jetzt schreibt Gott Heilsgeschichte und er lässt Jerusalem ganz aus. Er interessiert sich gar nicht für Jerusalem. Weißt du, wir versuchen Israel da ins Zentrum zu machen. Israel, Jerusalem. Nein, Gott geht vorbei an diese großen heiligen Städten. Der Tempel. Der Tempel ist schon inzwischen eine Räuberhöhle, noch keine 30 Jahre alt. Gott beginnt neu in Bethlehem, dem Ort da, wo David gelebt hat. Ein Ort der freien Erwählung, verstehst du? Die Menschen würden, ja, die hätten den David gar nicht als König genommen, der Große, der Starke und so weiter. Aber Bethlehem ist ein Ort der Erwählung, der freien Erwählung Gottes. Bethlehem, du kleines Städtchen, da wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, dieses Städtchen, aus dir soll der Messias kommen. Schluss mit der ganzen menschlichen Berechnung und das ganze menschliche Sehen. Hier, aus Bethlehem, da kommt die Wurzel Isais. Da ist der Ort, wo der Glaube sich entwickelt. Da ist der Ort, wo der Glaube verwirklicht wird. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen. Weißt, da hat der David seine Geschichte angefangen. Der Name Bethlehem, in Micha Kapitel 5, Vers 1, das haben sie Weisen damals gelesen und wurde vorgelesen. Du aber Bethlehem Ephrata, du fällst ganz gar nicht groß hervor, stichst gar nicht hervor, aber aus dir soll der Herrscher kommen. Der Ursprung liegt in grauer Vorzeit, in den Tagen der Frühzeit. Gott knüpft Geschichte dort an, wo die anderen aufhören. Wo die anderen einfach Gott liegen lassen. Und Matthäus will einfach die Verheißung so unterstreichen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, der neue König. Aber wo ist er? Kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter, kein Sadduzäer, keiner weiß es, wo ist er geboren? Wir haben seinen Stern gesehen, tut mir leid, also wir haben uns nicht getäuscht, wir sind ganz sicher. Also manche Leute, die Esoteriker sind und Spiritisten sind und Okkultisten, und das waren Magier, Zauberer, Verstehst, das war mir christliche Wissenschaft. Also alles andere als religiös. Wir haben uns nicht getäuscht. Und manche Ungläubige aus dem fernen Lande sind weiter im Geist und im Glauben als mancher religiöse Mensch zu Hause in Jerusalem. Wir haben seinen Stern gesehen. Wir haben uns nicht getäuscht. Das war echt. Wir haben nicht geträumt. Alle Welt soll erfahren, was passiert ist. Und doch weiß hier zu Hause niemand. Weißt du, ein Prophet gilt im eigenen Haus nichts. Das ist die Tatsache. Zu Hause versuch nicht, deine Angehörige zu bekehren. Die kriegst du nicht hin. Die schaffst es nicht. Deine Angehörige. Zu Hause weiß keiner. Da wissen sie lieber in Japan und in Alaska und im Feuerland wissen sie mehr vom lieben Gott als hier bei uns in unserem Lande, wo alles so leibhaftig und so hautnah ist. Je näher man an der Sache ist, desto weniger weiß man. Man ist so gewohnt, man ist so in Routine, man ist so religiös. Es ist erstaunlich. Jesus ist ein verborgener Jesus für die, die eigentlich auf ihn gewartet haben. Die Zeiten, weißt du, sie haben immer gewartet, der Messias wird kommen und dann haben sie Prophezeiungen losgelassen. Und als dann die Zeit war, war keiner da. Als die Zeit erfüllt war. Und desto mehr man darüber geredet hat, desto weniger hat man ihn erwartet. Dieser Jesus, der kam und er kommt, um sein Volk zu retten und die gerettet werden sollen, die sind gar nicht da. Aber die anderen, wir kennen ja auch die Geschichte, Jesus erzählt so viele Gleichnisse. Er erzählt da und sagt ja, ein Mann macht ein großes Fest und ladet ein, die Leute kommen, wir machen eine tolle Party und da kommt keiner. Und dann geht er, dann sagt er, und jetzt geht er und ladet alle Leute, die er findet, auf der Landstraße. Verstehst? Und die kommen dann, die Ausgehungerten, die Verstoßenen, die Verkannten, die kommen. Aber die Eingeladenen, ja, wir brauchen es nicht, wir haben ja schon alles. Wir haben unsere Kirche, wir haben unsere Religion. Wo ist der neugeborene König der Juden? Außer den Hirten, wer kam da noch? Noch niemand. Weißt du, niemand hat Notiz genommen, groß. Doch die Ausländer, die Ausländer. Weißt du, und wir regen uns vielleicht auf über die Ausländer. Weißt du, die Ausländer, die kommen jetzt zu uns, weil wir verschlafen haben, die Stunde Gottes. Und es ist erstaunlich, die christlichen Gemeinden in Deutschland, die Kirche stirbt aus, die evangelische Kirche, die katholische Kirche stirbt aus, aber die Ausländer, die kommen aus Polen, aus Afrika, aus, was weiß ich, Brasilien, ja, die kommen zu uns. Warum? Weil wir haben die Stunde Gottes verpennt, aber die kommen. Da erlebst du Gottesdienste, afrikanische Gottesdienste, lebendige Gottesdienste. Wir schlafen, alles schläft, einsam wacht. Nur Maria und Josef. Das waren Menschen, die von ferne kamen, die Wahrheit suchend waren, die genau wissen wollten, was ist da passiert. Geschwister, mir geht es genauso. Ich lade euch ein, geht der Sache auf den Grund. Was ist wirklich Weihnachten passiert? Und was passiert jetzt noch an Weihnachten? Macht die Augen auf und guckt, was hinter den Kulissen gespielt wird. Theater, Krippenspiel. Schießt, das könnte genauso ein Hasenstall auch sein. Da muss nicht unbedingt Schafstall sein. Weißt du, da macht man so viel Tamtam. Und dann geht man nach Hause. Es war wunderbar. Aber was ist für die Seele rausgekommen? Was ist für den Geist rausgekommen? Oder gut, da gibt es einen großen Braten nachher am nächsten Tag. Sie suchten was echt ist, diese Weisen. Sie sagten, uns reicht nicht aus, diese Religion, was wir hier haben. Wir haben Zarathustra, diesen Perser, diese persische Religion, ist eine tolle Religion. Aber was habe ich davon? Sie suchen die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Sie suchten einen Gegenstand wahrer Gottesanbetung. Was ist das? Und lies mal die Geschichte, was der schlaue Herodes sagt. Ach ja, in Bethlehem. Und das heißt jetzt, da rief der Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Weißt du, es interessierte sich auch, aber mit falschen Gedanken im Hinterkopf. Viele Leute interessieren sich für Weihnachten, aber mit falschen Gedanken im Hinterkopf. Was kriege ich für Geschenke? Was springen wir dabei raus? So vieles. Und er fragte genau, wann ist das alles erschienen? Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es gefunden habt, sagt es mir. Und ich werde auch kommen und anbeten, dieser Lügner. Umbringen wollte ihn. Aber von wegen, ich werde kommen und anbeten. Umbringen. Herodes hielt die Weisen für dumm. Und so viele schlaue Wir Leute draußen in der Welt halten die Christen für dumm. Weißt du, die suchen die Wahrheit. So, mancher Wahrheitssucher wird für dumm gehalten. Ja, du spinnst, da suchst du und da kaufst du ein Buch, dort fährst du hin und dort pilgerst hin. Du suchst die Wahrheit. Aber die finden's. Die finden, die entdecken. Die Schlauen von Jerusalem, nee, Herodes berechnet, wie kann ich den auf die Seite schaffen? Das war nicht seine Ansicht und Absicht, den Messias anzubeten. Weißt du, er war der Veranstalter von diesem Kindermord in Bethlehem. Flavius beschreibt, dass etwa 2000 Knaben wurden umgebracht in Bethlehem, nur aus Angst, weil der denkt, irgendwo muss doch der neugeborene König sein. Ich wische ihm aus, aber Gott hat längere Nase, längeren Atem, sitzt am längeren Hebel. Weißt du, bevor das alles passiert, ist dein Sohn schon in Sicherheit im Ausland, in Ägypten. Gott arbeitet ganz anders. Der Teufel wütet und du siehst, so ein Unglück, 2000 Knaben sterben. Auch heute. Christen werden für dumm gehalten, werden ausgenutzt, ausgebeutet. Das passiert, Land auf, Land ab. Und Gott greift ein und Gott macht trotzdem noch was Gutes draus. Auch aus den ganzen Krisen, die um uns herum passieren. Also Gott vereitelt den Plan von Herodes, seine ganze Hinterlist. Gott offenbart den Weisen und den suchenden Menschen, und wenn wir sagen Weise, das waren kluge Menschen. Das waren intelligente Menschen. Das war nicht oberflächlich, sondern sie wollten auf den Grund gehen. Und Gott offenbart diesen Weisen, ihr geht auf anderen Weg nach Hause. Das ist die Geschichte. Gott führt den Teufel an der Nase rum. Und er merkt, ich bin betrogen worden. Die sind nicht mehr zu mir zurückgekommen. Und auf einem anderen Weg gingen die Weisen nach Hause und priesen Gott und sagten, Gott, ich danke dir, dass das passiert ist. Aber die Geschichte. Weißt du, sie suchten den neugeborenen König der Juden. Aber diese Leute sind nicht bewusst gewesen, was sie alles anstellen, wenn sie nach dem Verstand und nach dem Fleisch gehen. Und viele Christen sind auch naiv und einfältig. Sie wissen nicht, was sie anstellen, wenn sie nach dem Fleisch gehen. Also ja, in der großen Kirche mit dem Turm, dort muss der Herr sein. Oder in diesem Tempel, dieser großen, weiten Tempelanlage, dort muss, in diesem Palast muss er geboren sein. Die Mormonen haben sich gewundert, nach dem Krieg, als sie hier in Deutschland missionieren wollten, haben sie gewundert, warum haben wir keinen Zulauf, keiner kommt. Also wir missionieren, wir sind fleißig, unsere Burschen laufen durch die Lande, aber Leute sind ablehnend. Und dann haben sie eine Meinungsumfrage veranstaltet oder ein Institut beauftragt, was können wir tun, dass die Leute wieder zu uns kommen. Dann haben sie festgestellt, eure Häuser, eure Versammlungshäuser, die haben keinen Turm und kein Kreuz. Und die haben angefangen in Frankfurt ein Türmchen zu bauen und ein Kreuz drauf. Und was ist passiert? Die Leute haben akzeptiert, das ist eine Kirche. Und dann kamen sie und sie sind offen und jetzt ist anerkannte Sache für sie. Das ist selbstverständlich. Weißt du, so dumm sind die Leute, dass sie nur nach dem Äußeren gehen und das bringt Unglück. Nach dem Äußeren gehen bringt Unglück. Ich will nicht sagen, dass die Kirche was Falsches ist, nein. Aber wenn wir nach dem Fleisch gehen und nach dem Fleisch Jesus suchen, wir bringen uns selbst und andere ins Unglück, in Lebensgefahr. Stell dir mal vor, die Weisen wären nach Jerusalem zurückgegangen und hätten erzählt, Herodes, der ist in Bethlehem, dort und dort, die wohnen dort und dort, dieses Ehepaar, diese kleine Frau da und der große Mann, verstehst, und dort werdet ihr finden, die wären gar nicht mehr nach Hause gekommen. Und so viele verfehlen ihr Lebensziel, weil sie nach dem Fleisch gehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Die gucken immer nach dem Äußeren. Gott offenbart sich den Menschen, wenn die Menschen ihn suchen. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Und deshalb bin ich so Gott dankbar, dass diese Geschichte so in der Bibel drin steht, dass Gott sie umgelenkt hat. Und deshalb sei dankbar, wenn Gott dich umlenkt, wenn du die Tür nicht findest, das Auto nicht anspringt oder die Straßenbahn nicht geht. Verstehst? Es passieren so Dinge. Wir werden manchmal verhindert, damit wir keine Dummheiten begehen. Ja, Gott führt uns manchmal so, auf diese Art und Weise. Ich habe schon so oft erlebt, da kamen Leute in Gottesdienst und, ja, warum bist du hierher gekommen? Dann haben sie gesagt, weißt du, weil heute dort und dort gestreikt wurde, weil die U-Bahn nicht lief. Deshalb bin ich jetzt hier, weil es um die Ecke ist, komme ich in die Versammlung. Was glaubst du, als der autofreie Sonntag war, da kamen Leute, da fuhren sie nicht mehr 20 Kilometer bis zum nächsten Gottesdienst an 5, 6 Kirchen vorbei, da gingen sie in die nächste Kirche um die Ecke. Und das war erstaunlich. Plötzlich hast du Leute gesehen, die du sonst auf der Straße siehst, die kommen dann in deine Kirche. Und ja, und woanders sollen die Leute auch dann in die Kirche. Heute ist eine Tragödie. Manche Leute gehen 20, 30 Kilometer, um irgendwo Gottes Wort zu hören. Und die wissen nicht, dass das Wort Gottes sogar um die Ecke verkündigt wird. Weil sie nach dem Fleisch gehen. Mir gefällt der Pastor besser. Dort ist der Chor fantastischer. Dort ist eine größere Orgel. Dort ist das und jenes. Verstehst du? Wir gehen immer nach dem Äußeren. Und wir verpassen so viel Segnungen Gottes. Hör auf, nach dem Äußeren zu gehen. Und dann, als die Weisen weggingen und so weiter, Jerusalem verließen. Und ich sag dir eines, sei nicht schockiert, sobald du die religiöse Fahrwasser verlässt, da geht der Stern wieder auf in deinem Leben. In aller Liebe. Suche Gott nicht, wo du ihn nicht findest. Als sie den Stern wieder sahen, als sie Jerusalem verließen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein und Maria und seine Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn du nach dem Fleisch gehst, du verausgabst deine Schätze an Falsche. Ja, das ist auch ein Kindlein, das ist mein Sohn. Verstehst du, hätte der Herode sagen können. Und dann hätten sie den Falschen beschenkt, den Falschen angebetet. Und so viele Menschen beten einen falschen Gott, einen falschen Heiland, einen falschen Retter, weil sie sich vom Geist Gottes nicht leiten lassen. Sie denken, ja, das ist richtig, vernünftig, hier im Palast. Die alten, lebenssatten Männer aus dem Morgenland knieten nieder vor diesem kleinen Baby und gaben ihm Ehre. Majestät, Majestät, Majestät. Ich kann mir vorstellen, die alten Herren mit der Glatze und mit den grauen Schläfen. Verstehst du, Majestät? Sie haben den Heiland der Welt gefunden. Sie gaben Jesus Geschenke. Interessant, welche Geschenke, die sie in Liebe verpackt haben, aus dem Heimatland mitgebracht hatten. Und für die Anbetung brachten sie Gold, Weihrauch und Myrrhe. Interessant, was sie gebracht haben. Schon prophetisch. Gold für den König. Gold schenkt man dem König. Weihrauch dem Priester. Und Myrrhe hier schließlich, das deutet auf das Leiden Jesu hin. Für die Salbung mit Myrrhe wurden die Toten eingesalbt. Also, die haben sich was gedacht, nicht nur einfach in den Supermarkt gegangen und irgendwelche Geschenke gekauft. Sie haben sich überlegt, was schenken wir dem neugeborenen König? Und der Geist Gottes muss ihnen schon damals offenbart haben, Gold für den König, Weihrauch für den Priester Gottes und Myrrhe. Die werden ihn nicht akzeptieren und annehmen. Die haben schon geglaubt, dass sie nicht freundlich zu dem König sein werden. Und hier lernen wir, was richtige Anbetung ist. Als die Weisen dem König, der Könige begegneten, dann beteten sie an, bevor sie die Geschenke gaben, bevor sie die Familie versorgten für die Reise. Denn, weißt du, Gott wusste schon, was die brauchen werden in Ägypten, dass sie fliehen müssen. Gott wusste schon alles. Weißt du, von langen Atem wurde alles gut und wunderbar vorbereitet. Sie gaben Jesus ihr Leben, sie beteten an und Herr, nimm unser Gold. Das wirst du brauchen. Josef, nimm das. Das kann ich nicht annehmen. Weißt du, wenn du Josef wärst, du bist vielleicht auch so stolz und sagst, ich kann von diesen Heiden nichts annehmen. Er war demütig, er nahm an. Und das ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und sie haben zuerst Jesus angebetet. Gott hat den ersten Platz in ihrem Leben bekommen. Und sie haben sie was kosten lassen, die Anbetung. Es gibt keine billige Gnade und keine billige Anbetung. Das kostet was. Wenn du Gott richtig anbeten und loben möchtest, dann musst du üben, dann musst du dich vorbereiten. Das, was du aus dem Ärmel schüttelst, das ist ärmlich. Und die haben sich Mühe gemacht. Die haben sich Mühe gemacht. Viele glauben an eine billige Gnade. Ja, der Heiland, das Rote Kreuz und Caritas und was weiß ich, die kriegen so ein paar Lumpen, die wir nicht mehr brauchen. Abgetragene Kleider, ausgefranste Hosen. Verstehst, das können wir brauchen für die Lumpensammlung. Aber sie haben dem König das Beste, das Allerbeste gegeben, was er überhaupt hat, was sie überhaupt hatten. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wer Jesus aufnimmt, und ich sage dir die Wahrheit, wer Jesus aufnimmt, der bringt Opfer. Muss Opfer bringen. Es ist nicht möglich, dass du Jesus aufnimmst ohne Opfer. Maria und Josef haben große Opfer gebracht. Sie haben Jesus aufgenommen. 9 Monate läuft Maria rum mit einem dicken Bauch. Und es ist nicht ihr Kind. Sie ist nun die Leihmutter. Der Josef muss einfach zusehen und ertragen, das ist nicht mein Sohn. Das ist nur mein adoptierter Sohn, aber nicht mein Sohn. Aber du siehst jetzt, wer solch ein Kind aufnimmt, sagt Jesus, der nimmt mich auf. Die Liebe Gottes verlangt Opfer, hat Opfer gebracht. Gott gab alles und deshalb, Gott erwartet auch alles von uns. Wenn wir unser Leben Gott hingeben, dann alles oder nichts. Gott gibt sie nicht mit weniger zufrieden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, heißt es in der Heiligen Schrift, in den Geboten. So. Die Engel Gottes kamen immer wieder und zu Josef und sagten, Josef, heute Nacht, steh auf. Die Weisen sind kaum weg. Steh auf, Josef, du musst fliehen. Du siehst, auch das ist ein Opfer. Schnell packen und gleich sich auf den Weg machen. Es geht nicht ohne Opfer ab. Josef, steh auf, nimm das Kind und die Mutter. Auch für die Maria, auch für das neue Baby war nicht leicht. Sofort einpacken, einwickeln und ab nach Ägypten. Josef stand auf, sofort, nahm das Kind. Weißt du, er ist auf der Missionsreise. Er war auf dem Weg nach Ägypten. Er sollte Jesus in Sicherheit bringen. Und das ist auch unser Auftrag. Wir sollen hören, wie kann ich Jesus in Sicherheit bringen. Jesus braucht unseren Schutz, unseren Dienst, unsere Begleitung. Josef brachte das Baby und die Maria ganz schnell in Ägypten in Sicherheit. Und Herodes verübte ein paar Tage, ein paar Stunden, sogar vielleicht später, ein Massaker unter diesen ganzen Babys. In Bethlehem und Umgebung wurde alles abgegrast. In keinen Stall, in keine Hütte und nicht einmal unter dem offenen Feld. Was glaubst du, wenn der Herodes die heutige Technik gehabt hätte, der hätte Infrarot und was weiß ich alles abgegrast und Drohnen hochgeschickt. Wo ist irgendwo ein Junge, ein kleines Baby, mein Widersacher? Der hätte alles abgesucht. Und bald starb in Bethlehem ein Junge nach dem anderen, ohne Mitleid, ohne Gnade. Du musst vorstellen, die Mütter, wie die geheult haben. Da schnappt sich so ein Soldat das Kind und geköpft. Und weißt du, wer schuld war? Nicht der Herr Jesus. Die Weisen, weil sie dort hingetippelt sind. Die Weisen waren schuld für das ganze Massaker. Die Weisen, weil sie nicht klug waren. Weil sie nach dem Fleisch gegangen sind, nach dem Äußeren gegangen sind. Denk drüber nach. Christen, wacht auf. Weißt du, nicht nur, dass ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube an die Bibel, ich glaube an eine heilige Kirche, was weiß ich alles. Nein, passt auf, was ihr glaubt und wo ihr hingeht und was ihr macht. Denn wir hinterlassen Spuren, die den Herodes provoziert, da leckt er Blut. Ungläubige Menschen schauen auf schreckliche Ereignisse des Kindermordes und dann sagen sie, ja, wie konnte Gott das zulassen? Guck mal. Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat es nicht verhindert und auch nicht verhindert, weil ein paar dumme Menschen hingehen und sagen, wo ist der neugeborene König? Weil sie sich an die falsche Adresse gewandt haben. Das ist die Ursache, meine Lieben. Wir sind oft schuld für so viele Dinge, was passiert, in der Welt passieren, weil wir schlafen, wir beten nicht genug, wir hören nicht genug auf den Heiligen Geist. Und dann Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Gott ist nicht schuld, sondern die Dummheit der Menschen und vor allem die Dummheit seiner Kinder. Entschuldigung. Gott hat einen Rettungsplan. Gott wollte die Welt retten. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Aber von wegen, nur weil einige Trotteln, Entschuldigung, schon von Gott erleuchtet, von Gott begnadigt, an die falsche Adresse gehen. Da passiert das Massaker. Da ist keiner gerettet, sondern im Gegenteil, da sind 2000 Knaben ermordet worden, weil die nicht auf Gott gehört haben. Wie viel Heil geht verloren, singen wir in einem Lied, wenn wir uns nicht wenden im Gebet. Eigentlich müssen wir jeden Schritt von Gott erbitten. Herr, soll ich den Besuch machen? Soll ich da hingehen? Soll ich die Leute begrüßen? Soll ich mit der Person abgeben? Soll ich denen was schenken? Soll ich von denen was annehmen? Was glaubst du, wie ernst das geistliche, christliche Leben ist? Wir werden vom Geist Gottes geleitet. Und die Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nicht nur die, die an Jesus glauben. Ich möchte ein paar heilige Kühe heute Morgen schlachten. Verstehst du? Ein paar heilige Kühe. Weißt du, dieses Baby bringt so viel Unglück. Warum? Gott macht seine Geschichte. Er interessiert sich nicht. Weißt du, bei Gott geht es nur um Jesus. Aber die Leute machen Dummheiten. Deshalb bitte Gott, dass er dich verschont, Dummheiten zu machen. Es ist so wichtig, Gott zu bitten, Herr, bewahre mich nicht nur vor der Sünde, bewahre mich, dass ich keine Dummheit mache. dass ich nicht zum Herodes hinstiefle und sage, Herodes Majestät, wo ist der neugeborene König der Juden? Gott hat einen Erlösungsplan. Gott kommt durch. Aber die Leute, mit denen wir dann nachher zusammengekommen sind, die leiden und weinen. Und denen wird das Leben unter Umständen genommen. Heute wollen wir einfach ein paar Gedanken machen, was ist wahre Anbetung. Weißt du, was ist wahre Anbetung? Die Weisen hatten eine gute Einstellung, gute Motive, sie haben sich auf den Weg gemacht, aber sie haben nicht auf Gott gehört. Du solltest auf Gott hören. Und weißt du, viele Menschen, die denken nur, diese Position, das, dieses Anerkannte, das Große, das Organisierte, das Geplante. Weißt du, Gott wirkt manchmal im Chaos. Auf dem Misthaufen, Entschuldigung, im Stall. Dort offenbart sich Gott. Nicht da, wo wir denken. Die Weisen haben alles verlassen, sie haben Opfer gebracht. Und sie sind Jesus nachgegangen. Die wussten, da ist ein König geboren, aber wo? Sie haben Durst in ihrer Seele gehabt nach der Wahrheit. Und selbst wenn wir auch so Durst nach der Wahrheit haben, wir sollten nicht jeden Schinken lesen, jedes Buch kaufen und jede CD anhören, jedes Programm uns einsaugen wie ein Staubsauger. Wir sollten auch differenzieren. Manchmal ist nur ein Satz und du bist verkehrt. Ein Satz, ein Wort, ein Gedanke. Und schon bist du im falschen Dampfer. Nur ein Schritt. Es ist nur ein Schritt zwischen Leben und Tod. Das steht in der Bibel mal. Nur ein Schritt. Gott findet man erst, und das lernen wir aus dieser Geschichte, durch die Anbetung. Aber was ist wahre Anbetung? Du musst dich durchfragen, du musst deine eigene Meinung bilden. Und wenn du nach Jerusalem eintrittst und siehst, da ist kein Fest, nichts geschmückt, da jubelt niemand, da musiziert niemand, da singt niemand, da sind keine Plakate angeschlagen, heute ist der König geboren, da gibt es keine Kanonenschüsse. Kein Mensch weiß etwas von diesem großen Ereignis in dieser Stadt, dann würde ich schnell rückwärts rausgehen. Ich würde schnell die Stadt verlassen. Hier habe ich nichts zu suchen. Gott findet man durch eine richtige Anbetung. In Johannes 10, Vers 10, da heißt von Jesus, er kam, um uns volles Heil und Leben zu geben und nicht uns das Leben zu nehmen. Und wenn du weißt, das ist nichts für mich, und diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, diese Geschichte lehrt uns, bedacht zu leben, konzentriert zu leben, drüber nachdenken. Alle, die Jesus nicht wollen, die haben den Sinn von Weihnachten nicht verstanden. Da kann Jesus 100.000 Mal in Bethlehem geboren werden. Wenn du Weihnachten nicht verstehst, was der Sinn von Weihnachten ist, wirst du das Ziel vorbeitreiben. Dann wird das Fest entfremdet, nur noch Geschenke, nur noch Konsum, nur noch Gänse, mir tun die armen Gänse leid, die dann in Polen gemästet werden. Entschuldigung. Verstehst? Und wie sie gemästet werden. Bei den meisten Menschen ist Weihnachten zweckentfremdet. Dieses Fest entweiht. Da sitzt man zusammen, sauft man. Weißt du, da ist keine Weihe, keine Würdigkeit, Würde mehr. Weißt du, Weihnachten ist degradiert worden zu einem Konsumfest, zu einem Lichterfest. Man darf heute gar nicht mehr Weihnachten sagen. Das Weihnachtsfest hier in Berlin wurde abgeschafft. Man nennt Lichterfest und was sonst noch, damit die armen Moslems nicht beleidigt werden. Verstehst du? Geh doch nach Saudi-Arabien und sag du, wir machen keine Pilgerfahrt nach Mekka, das ist alles Humbug. Da wirst du gleich gehängt und kriegst 1000 Peitschenhiebe. Weißt du, Weihnachten ist hier in unserer Region zu einem Fressfest degradiert. Da ist nicht der Herr Jesus der Mittelpunkt. Nikolaus. Verstehst du, irgendwie so Schokoladenhase? Nikolaus. Wer Jesus nicht kennt, der hält sich an seinem Nikolaus fest. Weißt du, seinem Familienfest. Aber ich sage euch, das ist ein Humbug. Nirgendwo wird so viel gelogen und geheuchelt wie an Weihnachten. Alles ist so glücklich, alle sind an einem Tisch. Aber gerade, es gibt Weihnachtsdepressionen. Ich weiß nicht, ob du schon was gelesen hast und gehört davon. Gerade an Weihnachten kracht es am allermeisten. Gerade an Weihnachten nehmen sich viele das Leben. Gerade an Weihnachten passiert so viel Negatives, so viel Enttäuschung. Weißt du, dann hat man erwartet, also, und was kriege ich? Ein paar Lumpen. Unterhosen, Socken vielleicht oder sonst noch was. Weißt du, du bist enttäuscht. Weihnachten ist ein Fest des Ehestreits, von wegen Einheit und Liebe. Da kracht es und kriselt's. Da fliegen die Fetzen. Wenn der Inhalt fehlt, Leute, das ist alles nur eine leere Hülse. Wenn die Hauptperson fehlt, Jesus ist die Liebe Gottes. Er hat die Liebe Gottes verkörpert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Aber was passiert? Wenn die Mitte fehlt, dann ist das ganze Fest ein Götzendienst. In aller Liebe. Die Geschenke, weißt du, die braucht man gar nicht, die nimmt man gar nicht mit. Was passiert? Ein Taxifahrer hat mir neulich erzählt, hat einmal gesagt, brauchen Sie Bibeln? Da sage ich, wieso denn? Da kommen die Leute aus der Trauung von der Kirche und die lassen ihre Bibel einfach im Taxi liegen oder im Auto liegen. Nehmen sie gar nicht mit. Verstehst? Aber den Segen wollen sie haben. Aber das Wort Gottes als Leitfaden für ihr Leben. Weihnachten ohne Jesus ist sinnlos. Weißt du, Lichterfest, Schokoladen oder Nikolaus. Die Weisen kommen aus dem fernen Osten. Die wollen keinen Nikolaus und die wollen keinen Schokoladenhasen. Die kommen, um den neugeborenen König anzubeten. Die meisten wissen gar nicht, was Jesus ist und wer Jesus ist. Erzähl doch hier, frag doch die Kinder, was ist Weihnachten? Ja, Schokolade, Nikolaustag. Weißt du, wir sollten Jesus begegnen. Das ist der Tag des Herrn. Verdrängung ist einfach, man ersetzt Jesus mit irgendetwas, mit Zucker, mit Süßigkeiten. Und wir wundern uns nachher, wenn uns die Zähne ausfallen. Und wenn wir Diabetes haben hinterher, da stehst du vor lauter Süßigkeiten. Viele kennen das Wahre und Echte von Weihnachten nicht mehr. Nicht mehr, die haben es verlernt. Weißt du, weil wir in einer Konsumgesellschaft geworden sind. Alles nur Ersatz, Behelf. Der Teufel versteht es so raffiniert, uns Jesus wegzunehmen. Ja, feiert ruhig Weihnachten. Blast und posaunt und spielt und singt und jodelt und jubiliert. Wichtig ist, dass nur Jesus nicht dabei ist, dass es nicht um Jesus geht, dass ihr den nicht findet. Das ist nicht echt, weißt du? Du kannst Zähne im Mund haben, aber Prothesen sind keine Zähne. In aller Liebe. Weißt du, es ist Ersatz. Christentum ist heute so verarmt, tut mir leid. Die meisten haben keine Ahnung, was Weihnachten wirklich ist. Der Sohn Gottes stieg hinab, erniedrigte sich, wurde Knecht, wurde Sklave. Sogar unter den Hirten hat er sich erniedrigt. Und wie reich hat Gott uns hier beschenkt. Das haben die Leute im fernen Osten erfahren, erlebt. Die konnten noch was anfangen. Sie taten ihr Herz auf, ihre Schätze auf und sagten, nehmt, Josef, Maria, nimmt das. Sie konnten mit dem Kind gar nicht sprechen. Die konnten das Kind anhimmeln. Mehr nicht. Denkt darüber nach. Aber sie haben gesagt, nein, das ist wirklich, wir sind so glücklich, euch, dass wir euch haben, dass ihr Jesus angenommen habt, dass ihr ihm eine Heimat gegeben habt. Die Welt wimmelt heutzutage von vielen falschen Christusse. Tut mir leid, ist es so? Weil die Wahrheit nicht angenehm ist. Weißt du, da kommen die ganzen falschen Heilsbringer. Denk an das deutsche Volk. Verstehst du? Jesus wollten sie nicht, aber dann haben sie einen anderen Heil nachgerufen. Und zwar massenweise. Und konnten sich nicht da entziehen und enthalten. Jesus wurde mehr und mehr verdrängt. Und zu einer Nebenfigur gemacht. Und nur einfach eine Nebenrolle. Naja, das Kindlein in der Krippe. Aber erst Jesus macht unser Leben wertvoll und sinnvoll. Erst Jesus. Gott macht so ein gewaltiges Angebot, schenkt seinen Sohn. Weißt du, und ich möchte heute einfach ein paar Gedanken dir weitergeben. Verdränge nicht Jesus aus deinem Leben. Um ihn soll sich alles drehen. So wie für Gott alles sich um Jesus dreht. Alles, was passierte, war mit Jesus, im Zusammenhang mit Jesus. Die ganze Offenbarung, alles im Zusammenhang mit Jesus. Aber wir verstehen das raffiniert zu verdrängen. Jesus. Weißt du, die Juden verdrängen Jesus. In Jerusalem darf kein Fenster mit dem Kreuz gebaut werden. Verstehst du, weil sie ein Ärgernis ist für sie, das Kreuz. Und gerade in Israel, dort wurde der Herr geboren. Und die Juden riefen weg mit ihm. Und stell dir mal vor, dieser Jesus hat noch keine Predigt gehalten, dieses Baby Jesus. Hat noch keinen Wunder vollbracht, keinen Dämon ausgetrieben. Noch gar nichts. Und schon Wir wollen nicht, dass dieser herrsche. Weg mit ihm. Als die Juden hörten, dass Jesus geboren ist, erschraken sie. Es war ein Schock. Die waren wie gelähmt. Ganz Jerusalem erstarrte. Jesus war für sie von Anfang an gar nicht willkommen und ein rotes Tuch. Von Anfang an. Keiner von Jerusalem ist dorthin gegangen. Niemand hat die Kunde geglaubt und wahrgenommen. Es wäre nur Katzensprung gewesen. Weißt du, aber von Anfang an, wir wollen nicht, dass diese über uns herrschen. Lieber den Herodes oder der hohe Priester bei der Kreuzigung, beim Verhör Jesu. Wir haben keinen König, der Kaiser ist unser König. Verstehst? Wir wollen. Wie froh, was wäre passiert, wenn der hohe Priester gesagt hätte, Jesus, ich nehme dich an, du bist mein König, mach was du willst jetzt. Übernimm du meine Stelle. Ich bin überzeugt, da wäre was passiert. Was wäre passiert, wenn der Johannes der Täufer Jesus nachgefolgt wäre? Nicht nur, das ist das Lamm Gottes. Weißt, wir können gerne auf das Lamm Gottes hinweisen. Und da geht Petrus und ein paar andere Brüder, die beim Johannes waren, die laufen Jesus nach. Aber unser Johannes, der Täufer, sitzt ganz gemütlich, tauft weiter und am Schluss sitzt er im Gefängnis. Und ich sage dir eine Wahrheit. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, bist du dann im Gefängnis und fragst dich, bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf jemand anders warten? Bist du der Messias, der Verheißene? Und so viele wundern sich, warum funktioniert mein geistliches Leben nicht? Warum mein Christsein ist so fad, so leer? Warum wachse ich nicht im geistlichen Leben? Warum entwickelt sich mein Leben nicht? Wir haben auf falsche Prioritäten gesetzt. Wenn du erlöst werden willst, du musst zuerst dich mal von der Religion lösen. Von diesen ganzen frommen, scheinheiligen Dingen. Von der Scheinheiligkeit der Pharisäer. Von der Scheinheiligkeit der Heuchler dort im Tempel, von dieser Doppelmoral, die sprechen Wasser und trinken Wein. Der Teufel benutzt gerade die Religiösen, um Jesus klein zu halten und klein zu machen und dich von Gott abzuhalten. Niemand hält einen Menschen so von Gott ab wie die religiösen Menschen. Tut mir leid, aber ich sage dir die Wahrheit. Die Frommen, die machen Probleme dem suchenden, aufrichtigen Menschen. Die Religiösen widersprechen dem Heiland am meisten. Weißt du, ein Heide, wir haben keine Heiden, wir haben nur christianisierte Antichristen. So Heiden, die sind schon alle missioniert, alle wissen was von Jesus, also es gibt keine Heiden mehr als solches. Weißt du, aber ein ungläubiger Mensch, der aus der Welt kommt, aus der Drogenszene kommt, aus der Kneipe kommt, der weiß manchmal mehr und besser über Jesus Bescheid als die Frommen, die jeden Sonntag in der Kirche sitzen. Tut mir leid. Es ist aber so. Die Religiösen widersprechen dem Herrn am meisten. Wenn du einen Neubekehrten sagst, mach das, lass dich taufen, du, die springen sofort ins Wasser. Du musst bremsen, dass sie nicht ertrinken. Aber sag du einem religiösen Menschen, wir haben am Silvester Taufe. Oh, soll ich mich taufen lassen? Ist das biblisch? Wie begründen sie das mit der Bibel? Versteht? Da kommen sie alle möglichen Argumente und fangen sie an, mit dir zu streiten. Muss das sein? Ich bin schon getauft. Aber ich sage, wie, wenn du orthodox gewesen wärst, würde ich klar sagen, jawohl, du bist getauft. Ich kann dir nicht widersprechen. Denn die Orthodoxen nehmen das Baby, auch Baby. Und ich habe drüben erlebt, als die Orthodox Mazedonier und die Orthodoxen da waren, da kam extra der Bischof aus Sofia. Und da gab es große Kindertaufe oder große Kindertaufen. Dann im eiskalten Wasser, das Wasser ist oben zugefroren und Eisschicht gewesen. Die haben das da ein bisschen weich klopfen müssen. Dann nahmen sie dem Jungen die Nase zu und steckten ins Wasser und er schrie. Aber der war getauft. Der wurde untergetaucht. Verstehst du? Da kann ich nicht sagen, aber was wir Katholiken, Protestanten haben an Taufe, das ist nur Bespritzen. Da könnt ihr genauso einen Schlauch nehmen und dann seid ihr getauft. In aller Liebe. Taufe ist ein Untertauchen, ein Begrabenwerden. Und der kleine Lümmel, der hat mich so leid getan drüben in der Kirche. Der Bischof hat mich eingeladen, dabei zu sein. Der hat geschrien. Ja, hat er gesagt, das ist es. Jetzt beginnt die Leidenszeit für den. Jetzt beginnt das Christsein. Christsein ist nicht nur Halleluja. So hat mir der Bischof da erzählt. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mit einem Schrei wird er geboren. Mit dem Schrei, ja, da erschrickt er sich. Was ist da los? Mit mir, was passiert mit mir? Die Neugeburt. Nur in aller Liebe. Der Teufel, die religiösen Menschen versuchen, Alle möglichen Argumente, ja, nicht den Heiligen Geist, das ist von unten, was weiß ich, was die dann alles erzählen, dass die Zungenrede, hör nicht auf die Frommen. Wenn du Gott erleben willst, hör auf niemanden, nur auf dich selbst und auf die Bibel und das, was du in der Predigt hörst, und das, geh nach Hause und prüfe, verhält sich das, was da drin geschrieben, was der gepredigt hat. Die Leute in Berea, die prüften, ob er sich so verhält. Hat man die Wahrheit gesagt? Du musst dich nicht mit mir streiten. Wenn du dich streiten willst, streite dich mit dem lieben Gott. So, Jesus, der kam, der wollte die Menschen mit Gott verbinden und sie beteten das Kind an, diese Weisen. Etwas ganz total anderes, was sie sonst zu Hause beim Zarathustra oder im Tempel gesehen haben. Total, sie beten, sie sind weggerissen, hingerissen in der Anbetung. Das ist Anbetung. Sie fielen nieder, muss vorstellen. Sie fielen nicht rückwärts, sie fielen vorwärts auf die Knie und beteten das Lamm an. Das ist Übereinstimmung mit Gott und im Einklang mit dem Herrn zu sein, ohne groß zu fragen, was ist da, was soll das, ist das richtig biblisch, wie macht man das? Weißt du, wenn du Gott erleben willst, da gibt es keine Norm und keine Form. Die fallen hin. Auch wenn, selbst wenn das Stall gewesen wäre, die hätten nicht geguckt, wo die da hinfallen. Sie fielen nieder und beteten das Kind an. Und ich sage doch euch eins, im Mittelalter, und jetzt gehen wir mal 1000 Jahre zurück, da waren die Straßen und die Häuser nicht so perfekt, wie wir hier denken, alles mit Teppich ausgelegt oder sonst wie. Nein, in Deutschland gab es sogar zur Zeit von Martin Luther nicht einmal gepflasterte Straßen. Die Römer hatten ein paar da unten in Rom irgendwo, aber hier, da wurde alles auf die Straße geschüttet. Nachttopf dort ausgeleert. Das war nicht so perfekt. Bethlehem war ein Kaff. Die Religiösen, weißt du, die haben Angst. Jetzt, guck mal, jetzt wird überall an allen Orten gesungen, gebetet, gepriesen. Da fragt man nicht. Und wir haben ja studiert. Wir sind ordiniert. Wir sind doch die Diener Gottes. Aber plötzlich hier überall, Kinder werden angebetet. Und dieses Baby da, also hört doch auf, wenn man Ochsen anbeten würde, ja, aber Baby. Die Menschen müssen Jesus annehmen, sonst funktionieren sie nicht. Denn er ist das Haupt, er ist die Krone, er ist der von Gott Gesandte und wer Jesus hat, der hat das Leben. Darum, weil der Teufel das genau weiß und der Herodes weiß, ganz genau, wenn Jesus der König wäre und wenn das wahr ist, was die Weisen da erzählen, was da beim Propheten Micha steht, wenn das wahr ist, dann muss ich abdanken. Ich habe kein Recht, hier König zu sein in Israel. Erstens, ich bin kein Jude, ich bin ein Edomiter, habe kein Recht hier auf dem Thron David zu sitzen, das ist alles nur Hokuspokus. Vieles passiert im christlichen Land, im christlichen Lager, in christlichen Gemeinden. Ich sage durchweg, ich möchte mir kein Blatt vom Mund nehmen, es passiert so viel durch Vermischung mit Judentum, mit Christentum, mit Heidentum, mit Islam. Und alles so im religiösen Eintopf, da wird alles rein und einmal rumgerührt. Das ist der Wille Gottes. Nein, der Herr ist etwas Spezielles, etwas Besonderes. Weißt du, und durch diesen ganzen religiösen Eintopf ist uns das Original verloren gegangen. Es muss wieder rausgefiltert werden, wieder ganz neu entdeckt werden. Die Politik, die Staatsreligion und all das hat Jesus verdrängt bis ins dunkle Mittelalter, bis die Reformation kam, bis man wieder das Wort auf den Leuchter gestellt hat, bis Martin Luther die Bibel übersetzt hat und seine 95 Thesen da an die Tür irgendwo gepflastert hat. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 16, nicht jeder von euch sieht mich und nicht jeden von euch sehe ich, andere moderne Übersetzung, nicht jeder von euch sieht Gott und nicht jeden sehe ich. Diese falschen Christusse verdrängen Jesus, verzaubern Jesus uns irgendwie, machen es uns zu irgendeiner Figur. Es ist interessant, wenn du in der katholischen Kirche gehst, Gott möge die Katholiken segnen. Weißt du, dass die Maria ganz groß und der Herr Jesus ist ganz klein. Hast du nicht gemerkt? Maria ganz groß. Maria ist eine gesegnete Frau gewesen, ohne Zweifel. Aber Jesus ist größer. Und wenn ich irgendwo predige im katholischen Raum, dann sage ich, Leute, ich bin marianisch. Warum? Ich bin marianisch. Ich tue das, was Maria sagt. Jesus hat seine Mutter in Kana zurechtgewiesen. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Von wegen Jesus, kleines Baby, und die Mutter Maria, ganz große Frau, überdimensionell. Nur nebenbei. Wo ist der neugeborene König? Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Und Maria, was hat Maria gemacht? Sie behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und ich sage, ich bin marianisch. Warum? Ich tue das, was Maria mir gesagt hat. Und Maria hat mir gesagt, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, nicht was ich euch sage, sondern was er euch sagt, dann werdet ihr die Wunder erleben. Dann wird Gott mit euch sein. Dann werden gewaltige Dinge passieren. Aber so viele Christen lassen sich auf falschen Karren spannen. Wenn die Maria heute leben würde, die würde alle Marienstatuen zerschlagen. Die würde eine Axt nehmen. Ich glaube, in Brasilien war sogar, da war ein charismatischer Pastor, da hat sogar die katholische Kirche beleidigt und da hat sogar Bischöfe haben sich eingeschaltet, der hat die Maria genommen und zerklopft vor der laufenden Kamera. Da gab es Aufstand. Und du wirst sehen, wenn du die Götzen zerschlägst, Maria war eine gesegnete Frau. Ich bin ihr so dankbar, ich verdanke ihr mein Leben, mein Heil, meine Errettung. Aber sie ist nicht größer als Jesus und stärker als Jesus. Wo ist der neugeborene König der Juden? So viele Menschen machen so viel Religion und nichts und gar nichts. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Macht, lass es bleiben als Große. In vielen christlichen Kreisen ist Jesus nur noch eine Randfigur, eine Deko. Du sagst, nein, das ist nicht wahr. Doch. Weißt du, mir geht es genauso. Ich spüre eure Gedanken. Manche sagen, nee, das kann nicht sein. Nur eine Dekoration. Ja, in vielen Gemeinden gilt nur noch Bildung. Nur noch Wissen, nur noch Geld, nur noch Gaben, nur noch Zungensprache, nur noch Prophetie, nur noch gute Werke, nur noch soziales Evangelium, Humanismus, hilft den Armen. In manchen Gemeinden, weißt du, da hat Jesus nichts mehr zu sagen. Nur noch Kunst und Organisation und Unterhaltung und eine Show. Jesus, was ist da? Verstehst du? Musik. Guck mal, so viele Sänger, so viele Musiker, die verherrlichen sich selbst, da stehen im Mittelpunkt und dann applaudiert man dem Sänger. Aber wir sollten Jesus applaudieren, nicht dem Superstar, egal wer das ist. Weißt du, Jesus ist nicht mehr innen drin, dass man Jesus verinnerlicht, rede Herr, dein Kind hört. Verstehst du? Wo ist das? Das sind Gesetze, Dogmen, Vorschriften. Was ist doch aus der christlichen Kirche geworden? Kannst du nachlesen, Offenbarung. Die Hure Babylon. So ist es, tut mir leid. Der Heilige Geist wurde durch Psychologie und durch, was weiß ich, alle möglichen Tricks ersetzt. Das Wort Gottes wurde ersetzt durch Mystik und Philosophie und alle möglichen Phrasen. Wo ist der neugeborene König? Wo ist Jesus? Bei mir, heute, in meinem Leben. Ich stelle mir immer wieder die Frage. Und ich möchte Kind werden. Und ich möchte ihn wieder wie ein Kind aufnehmen. Das Gebet wurde in so vielen christlichen Kreisen umfunktioniert. Nur noch fromme Unterhaltung. Dass man einander die Händchen hält. Anstatt dass man Gott die Hand hält. Und Gott die Hand gibt und sagt, Herr, führe mich, leite mich. Nur noch Händchen halten. Ich habe christliche Gebetsgruppen kennengelernt, charismatisch natürlich. Da haben sie einander betastet und abgetätschelt und so weiter. Sie wollten da den Herrn im Bruder, in der Schwester spüren. Weißt du, ist doch in Berlin. Verstehst? Weißt du, die annehmen und sie drücken. Alles lieb und nett, wir sollen uns einander lieb haben. Aber weißt du, stell mal vor, ich taste dich ab und sage, oh, du bist göttlich, du bist heilig, du bist perfekt. Das kann ich mit meiner Frau machen. Verstehst du? Oder mit meinem Mann. Aber da muss ich nicht Menschen abtasten. Wir sollen den Herrn berühren. Weißt du, die nehmen da Bibelstelle. In Amerika ist ein verrückter Pastor auch. Weißt du, die Charismatiker spinnen ein bisschen. Entschuldigung, aber so ist es. Der predigt da splitternackt. Stell dir mal vor, splitternackt steht er vorne an der Kanzel und predigt. Und er ladet die Gemeinde, sich auszuziehen. Denn wir sind vor Gott nackt, sagt er. Verstehst du? Und da springen sie als nackt. FKK. Du siehst, wie verrückt die Menschen werden. Weil sie die Wahrheit nicht annehmen, gibt Gott ihnen kräftige Irrtümer. Jesus ist vor der Tür und bettelt um Einlass. Wir sollen aufhören zu spinnen. Auch wenn wir gläubig sind. Weihnachten beginnt mit den Worten, kein Raum in der Herberge. Das sind die ersten Worte von Weihnachten. kein Raum in der Herberge. Man wartet auf den Messias, aber da ist kein Platz für den Messias. Und die hohen Priester hassen diesen Herrn Jesus Christus. Weißt du, unsere Konkurrenz, dem laufen mehr Leute nach als uns. Die ganzen Heilungen und so weiter. Was machen wir? Wir predigen, wir lehren in der Synagoge, aber was macht dieser Jesus? Heilt die Kranke am laufenden Band und er heilt sie alle. Da ist es sogar irgendwo. Jesus wird verdrängt durch Irrlehren, durch die ganzen Dinge, was passieren. Weißt du, das Christentum hat so schwer, das wahre Christentum hat heutzutage so schwer. Die ganzen Hexenprozesse, die ganzen Kreuzzüge, die ganzen Inquisitionen, die haben das Christentum so versaut. Alles im Namen Gottes. In der einen Hand das Kreuz und in der anderen Hand das Schwert. Die ganzen Kreuzfahrer. Warum die Moslems sagen, komm bitte, oder die Juden sagen, kommt, hört auf mit eurem Gott. Ich sage, ja, das ist alles verschandelt durch die Religion. Menschen, sie wollten die Wahrheit kennenlernen, aber nein, da wird Macht demonstriert. Menschen verdrängen Jesus irgendwo in Hinterdupfing, ganz weit weg. Das Interessante ist bei den Weisen, die folgten einer Offenbarung. Und die Frage, oder die Sache, die mich bewegt ist, folgst du auch einer göttlichen Offenbarung? Oder gehst du nur von Hören und Sagen, was die Leute erzählen? Das göttliche Wissen, das Jesus uns vermittelt, kann uns niemand mehr nehmen. Diese Erfahrung, ich war dabei. Ich war dabei. Von deiner Kindertaufe weißt du gar nichts. Dann steht es vielleicht irgendwo im Papier, dass du getauft bist. Da brauchst du eine Taufbescheinigung. Weißt du, aber als ich getauft wurde, ich war dabei. Ich war dabei bei meiner Taufe. Das war ein Erlebnis für mich. Ich bin nach Jahren mit meinen Kindern hingefahren. Dann habe ich in der Versammlung dort gezeigt, hier ist euer Vater beerdigt worden. Ja, da war ich dabei. Und ich weiß noch wie heute. Dann, also ich war der letzte von 30 Täuflingen oder was das war. Dann zieht der Diakon diesen Pfropf und dann geht gluck, 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 gluck. Habe ich gesagt, Mann, war ich ein Sünder. Das sind meine Sünden. Gluck, 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 gluck. Einfach abgesoffen. Abgeflossen. Verstehst du? Das war für mich ein Erlebnis. Ich habe zuerst mal, als wir saßen noch da, als ja das Wasser dann auslaufen ließ, ich habe Gänsehaut gekriegt. Hab gesagt, guck mal, Johannes, das ist dein Leben gewesen. Psst. Und da gurgelt es den Bach runter. Da war ich dabei. Und Geschwister, wir müssen dabei sein, wenn Gott Wunder tut, wenn Gott was geschehen lässt. Und wenn Gott geschieht, ich habe in einer der letzten Gottesdienste gesagt, Gott wirkt immer in Kleinigkeiten. Gar nicht so groß. Kleinigkeiten, Details. So. Weißt du, wenn Gott etwas tut, wenn Gott seine Kraft gibt, das kann dir niemand nehmen. Wenn du die Freude am Herrn bekommst, das kann dir niemand nehmen. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Habe ich so einen Bruder gehabt, der hat extra ein Lied geschrieben. Das war Opernsänger. Und er hat geschrieben, das war der schönste Tag. Das war sein Lieblingslied. Leib und Seele. Das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Als Jesus mich angenommen hat als sein Kind. Als ich Heilsgewissheit bekommen habe. Das kann mir niemand mehr nehmen. Wenn du nichts erlebt hast, da kann ich herkommen und ich kann dir bezeugen, es gibt keinen Gott. Kann ich dir zeigen? Kein Problem. Wenn du aber Gott erlebt hast, dann sagst du, Bruder, mal tu das, hör auf. Ich kenne meinen Heiland. Ich war dabei, als er mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Aber rein von Sprachlichen, vom Theoretischen, von der Logik, kann man genau das Gegenteil beweisen. Deshalb, nicht nur von Hören und Sagen, sondern ich war dabei, als Gott mich neu schuf. Ich war dabei in Bethlehem. Ich habe das Kind gesehen. Und da hat etwas ausgelöst in meinem Leben, das niemand mehr stoppen kann. Ich werde nie vergessen, als ich dann, weißt du, wie man so als Jungbekehrter ist, voller Freude und voller Enthusiasmus, komme ich in meine Firma, wo ich damals lernte und arbeitete. Ich habe gesagt, Leute, stellt mal vor, ich habe mich bekehrt. Ich bin Christ geworden. Ich war noch in der Gewerkschaft damals und SDAJ, so ein Kommunistenverein, da habe ich noch mitgearbeitet und da habe ich gesagt, Leute, ich habe mich bekehrt, ich bin Christ geworden. Dann sagt einer von diesen größeren, älteren Herren, sagt er, hören Sie, Herr Matthäus, das ist alles Strohfeuer. Das ist alles Strohfeuer. Soll ich dir sagen, was dann passiert ist? Der liebe Gott hat schon fast 50 Jahre Stroh und heizt bei mir mit Stroh. Und dieser Stroh brennt und brennt und brennt und brennt. Halleluja, alles Strohfeuer. Ja, weil es zündet. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Weihnachtsgeschichte hier vorbereite, darüber nachdenke, habe ich gedacht, Mensch, das hast du noch nicht entdeckt. Das hast du noch nicht gehört vom Herrn. So, das hat der Herr dir noch nicht offenbart. Und ich bin so froh, dass ich zu Jesus kommen durfte. Jesus kam, um den Willen Gottes mir mitzuteilen, mich zu erlösen, zu befreien. Welch Glück es, erlöst zu sein. Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, plagt euch nicht mit diesen Religiösen, mit diesen Gesetzlehrern und so weiter. Die legen euch Lasten auf, die sie selber nicht halten. Plagt euch nicht mit diesen Gesindel. Plagt euch nicht mit den Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter. Plagt euch nicht. Und dann heißt es weiter, kommt her zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich will euch das Leben schön machen. Ich will das Leben spannend machen. Und ich sage euch eines, der liebe Gott heizt mit Stroh. Das brennt wie Zunder. Jeder, der Jesus annimmt, trennt sich von Jerusalem, trennt sich von den ganzen Vorschriften, trennt sich von dem ganzen Totenkult, trennt sich von den Traditionen, trennt sich von überlieferten Sitten. Das machen wir so bei uns, das machen wir so bei uns. Nein, da bist du spontan. Da bist du flexibel. Da kannst du Tabus brechen sogar. Du gehst auf einem anderen Weg nach Hause. Wenn du zu Jesus gekommen bist, hast ihn angenommen, plötzlich gehst du nicht mehr dort zurück, wo du herkommst. In der Disco, Kneipe oder was auch ist, höchstens zum Essen oder höchstens jemanden zu missionieren. Aber sonst gehst du nicht mehr zurück. Du lebst unter der Führung des Heiligen Geistes. Du umgehst Jerusalem. So wie diese Weisen. Die haben nicht mehr nötig, da zum Herodes zu gehen und das, sich was anzuhören von ihm. Wer Jesus und sein Angebot nicht annimmt und weiter verdrängt, der hört dann den Herrn Jesus Jahre später, oh, wie oft wollte ich dich versammeln und du hast nicht gewollt. Die Wahrheit ist, wenn du Jesus erleben willst, musst du wollen. Ich will. Gott steht mir bei. Weißt du, in Jesus hat Gott ein Licht angezündet und jetzt musst du gucken, wo ist das Licht? Wo sehe ich das? Der Weg zu Jesus ist nicht immer leicht zu finden. Ist so verdeckt. Ganz groß steht der Teufel dazwischen, damit du ja nicht siehst. Als Lichtsengel kommt er, verstehst du? In seiner ganzen Positur, wie er so ist. Es gibt unzählige Irrwege und Hindernisse, bis du zu Gott kommst und dann sagst, ich muss ihn finden. In Jerusalem fanden sie Jesus nicht. Da haben sie höchstens die Peitsche knallen gehört und gesehen. Jerusalem weiß nichts von Jesus, will auch nichts wissen bis heute. Aber in Bethlehem, in der Stadt Davids, in der Hütte, diese zerbrochene Hütte wird wieder aufgebaut. Der Herr baut sein Reich. Sie hätten nur auf ihre innere Stimme hören sollen. Das ist nichts hier, wir sind hier falsch. Und du solltest auch auf deine innere Stimme hören, wenn du irgendwo hingehst, etwas passiert, etwas gesagt wird. Hör auf deine innere Stimme. Du hättest dir und anderen Schock und das Entsetzen und die ganze Unruhe ersparen können. Du würdest andere verschonen, wenn du auf deine innere Stimme hören würdest, was Gott dir sagt. Du würdest die Leute nicht piesacken und quälen. Du hättest dieses Blutbad nicht angerichtet, was die Weisen dort angerichtet haben. Der Josef hätte nicht nach Ägypten fliehen müssen, außer Landes. Da wäre so viel Herzeleid erspart, eigene und fremde. Wenn du dich von Gott führen lassen würdest, auf Gott hören würdest. Weißt du, so viele Menschen gehen nur nach dem Kopfglauben, nach dem, was sie verstehen, was üblich ist, was Tradition ist, nach den Massenmedien, so Gedankenlosigkeit. Und heutzutage ist in der gesamten Christenheit so Gedankenlosigkeit. Man sitzt im Gottesdienst, nickt mit dem Kopf oder schüttelt mit dem Kopf. Verstehst du, das ist alles, was passiert. Da sucht man nicht Jesus. Da sitzt man so, das heißt, nicht, man kann sich entspannt sitzen, ich sage nichts. Aber weißt du, da sitzt man so, lass mal doch den erzählen, was der will. Lass Gott reden, wie er will, verstehst du? Gleichgültigkeit beherrscht Jerusalem. Es geschieht sowas Großes und Gleichgültigkeit ist für mich ein Dämon. Wenn du nichts von Dämonen weißt, aber Gleichgültigkeit ist ein Dämon. Hör gut zu. Ein Desinteresse, so unbekümmert, lau, faul, dumpf. Man ist nicht ergriffen, nicht begeistert. Oh, ist doch schön. Ja, war wunderbar, war gut. Ich werde nie vergessen, komme da von Indien zurück. Da läuft gerade Gottesdienst drüben in der Kirche. Komme zurück, da kommen die Leute raus. Und dann wollte ich gerne wissen, und du weißt ja, Da frage ich, wie war der Gottesdienst und was ist da passiert, was da gewesen? Wunderbar war. Und ich wollte wissen, was haben Sie gesagt, was haben Sie getan? Wunderbar war es. Die Person konnte mir nicht sagen, was gewesen ist, es war nur wunderbar. Weißt du, keine Ergriffenheit. Nur zu Besuch gewesen, mal dem Herrgott guten Tag gesagt zu haben. Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit sind zwei Schwestern, gehen Hand in Hand. Das beherrscht Jerusalem, das beherrscht heute die Christenheit. Die Weißen, die dort angekommen sind, die sind entsetzt. Weiß denn niemand von Jesus? Weiß niemand von diesem neugeborenen König? Das ist Schock. Peinlich muss es gewesen sein. Weißt du, das Schlimmste ist für sie selbst. Jemand hat mal ein Olympiastadion hier gemietet und eine große Konferenz machen wollen, die ganze Welt zusammenrufen. Und das eine große Erweckung sollte im Olympiastadion stattfinden, aber da waren nur ein paar tausend Leute dabei. Da muss es gehen und 80.000 gehen rein. Und so weiter waren so. Und dann kommt er nachher und wir reden miteinander und sagt, das nächste Mal werde ich mit offenen Augen schlafen, dass ich nicht mehr träume und nicht mehr das volle Olympiastadion sehe. Das ist so realistisch. Das zweifelst an deinem Verstand. War das echt? War das von Gott? War das der Heilige Geist? Wer denn Realist? Und gerade die Frommen, die sind so verstandesmäßig, was nicht in unserer Religion passt, ist vom Teufel. Denk an Paulus, verfolgte die Christen, voll Schnauben und Morden und Drohen und so weiter, die ganzen Ketzerprozesse im Mittelalter. Menschen denken, sie würden Gott dienen, wenn sie die Andersdenkende umbringen. Die ISIS jetzt, die Christen. Und jetzt, das sind die Christen wieder. Die Moslems, die gehören alle vergast. Umgebracht, verstehst du, vertrieben. Amerika sollte, da ist einer kandidiert dafür als Präsident, da müssen die Moslems raus. Kein Moslem darf hier rein, das ist ein christliches Land. Verstehst du, Moslems sind auch liebe Menschen. Und ich sage euch, die sind manchmal dem lieben Gott näher als mancher Christ. In aller Liebe. Also, die sagen bei jedem Wort, so der Allah will und wir leben. Das ist der Wille Allahs. Verstehst du? Die geben Gott wenigstens ihre Ehre noch. Wo sind die Christen, die Gott Ehre geben und sagen, so der Herr will und wir leben? In aller Liebe. Nur weil es ein paar Verrückte gibt. Die gibt es überall. Die gibt es überall. Die werden aussterben. Wenn die Sache nicht von Gott ist, wird es untergehen. Wir suchen den neugeborenen König der Juden. Und das, warum es Islam gibt, ich muss euch sagen, die Wahrheit, warum es Islam gibt, Islam und die katholische Kirche sind gleichzeitig entstanden. Unter Gregor der Große im 6. Jahrhundert und im 6. Jahrhundert war auch Mohammed. Und gleichzeitig. Und alle, die nicht mit der katholischen Kirche nicht einverstanden waren, mit der Trinität, mit Maria als Gottesgebärerin und mit all diesen Dingen, die sind alle in die Wüste Arabiens gegangen. Die haben gedacht, dort finden wir Gott. Und dort sind sie dann dem Mohammed begegnet. Eigentlich, der Islam ist nicht als die freie Kirche damals, zu der damaligen Zeit gewesen. Die sind alle dorthin. Weil sie mit der katholischen Kirche, mit dem ganzen Götzendienst, mit den ganzen Bildern nicht einverstanden waren. Nur zu eurer Information. Verstehst du, wir dürfen nicht alles gleich verteufeln. Aber das machen Christen, das machen Moslems, das machen die Juden, das machen alle religiösen Menschen. Nur wir sind ganz gut. Wir sind perfekt. Wir müssen auch da unseren Stolz, unser Ego begraben. Nur einer ist gut, das ist Gott. Das ist nur Gott, nur einer ist gut. Weißt du, komm zurück wieder, komm runter. So, was haben die Religiösen getan? Nur Stroh gedroschen. Weißt du, nur Zauber, nur Religion, alles so perfekt, alles organisiert. Wenn es da irgendwas auf der Reihe tanzte, das war nicht von Gott, das war der Teufel. Alle religiösen Übungen geben nicht die Befriedigung einem Menschen, die er sucht. Auch hier, du kannst dich 10-mal taufen lassen. Das wird dir nicht helfen, wenn nicht dein Herz mit dabei ist. Wenn du mit dem Herz nicht mitmachst. Weißt du, jetzt, ich liebe Jesus, ich lasse mich taufen. Die können mich sogar abschlachten von mir aus. Ich bin bereit zu sterben. Vergiss, verstehst du, auch wir. Weißt du, wenn wir Opfer bringen, wie bringen wir unser Opfer? Wir sollen mit dem Herzen, mit Jubel und mit Dank. Meine afrikanischen Freunde, das erste Mal habe ich gesehen, wenn man richtig opfert. Dann haben sie Opfer gebracht und die haben 10 D-Mark, damals gab es D-Mark, reingeschmissen. Halleluja, Herr, ich darf dir so viel geben. Ich darf 10 D-Mark geben. Und dann haben sie 9 rausgenommen, haben sich wieder hinten angestellt
Und da kommen sie wieder und sagen, Lob und Dank, ich darf Herr dir so viel geben. Und schmeißen diese 9 rein und holen 8 raus. Die Opferung, ich habe das nachher unterbinden müssen, denn das ging am längsten. Das war dieses Opferbringen. Da wurde dann gesungen und geklatscht. Und hab gesagt, bis sie nachher nur noch den einen reingeschmissen haben, die eine D-Mark und nichts mehr rauskam, unser Roger. Ja, aber da habe ich gesehen, die Leute haben Freude am Geben. Das sind Asylanten gewesen. Sie hatten nicht viel. Aber das, was sie gegeben haben, das haben sie mit dem Herzen gegeben. Mit Freude, mit Singen und Lob und Dank. Wir müssen noch vieles lernen, glaube ich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wenn es nicht mehr zum wahren Glauben kommt, entsteht dann der Aberglaube, dann kommt Religion ringsherum, dann regiert der Herodes, der Teufel selbst leibhaftig, der sich dann ausgibt, ich bin die Stimme Gottes. Weißt du, sie fanden den König nicht in der Königsstadt. Sie fanden nicht den König in der Gottesstadt. Sie fanden dort nur stolze religiöse Menschen. Wir sind gut. Dort war nur Narzissmus, nur Beschaulichkeit. Dort war nur eine Räuberhöhle. Das haben wir alles zusammengehamstert. Und weißt du, der ganze Tempelschatz, wo der hingekommen ist, was die armen Juden geopfert haben, was die armen Weibleins und arme Pilger geopfert haben, weißt du, wo das hingekommen ist? Das Kolosseum in Rom wurde damit gebaut. Diese große heidnische Stätte, wo Christen später verfolgt wurden. Der ganze Schatz hat Titus mitgenommen, den Tempelschatz, und dann haben sie keine richtige Verwendung gehabt. Da bauen wir das Kolosseum. Dort ist das Geld der Juden hingekommen. Wenn wir nicht Gott geben, nicht Gott dienen, das holt der Teufel alles. Da verfehlen wir unser Ziel. Weißt du, dann verlieben wir uns in irgendein Kümmerlein und irgendwas Kleines, Geringes, Unscheinbares, reden nur von unseren Komplexen, von unseren Bedürfnissen, Wünschen und dergleichen. Wenn du mit ihnen, mit diesen Jerusalem-Leuten nicht übereinstimmst, weißt du, dann bist du ein komischer Vogel. Du stimmst, du bist nicht richtig. Halleluja, ich möchte komischer Vogel bleiben. Weißt du, die sind die schönsten, diese Exoten, ja? Bunt und farbig, spitze Krone. Weißt du, wir sollen uns freuen. Ich bin ein Original, von Gott gewollt, von Gott geplant, von Gott geführt. Aber in Jerusalem, da kommt nicht einmal der Erzengel Gabriel zurecht. Ja. Da steht dieser Zacharias im Tempel, bringt seine Anbetung und dann sagt der Engel etwas, dieser Engel Gabriel, und dein Sohn soll Johannes heißen. Da wird er sprachlos. Versteht nicht einmal der Engel blickt durch. Und wie soll es ein Sterblicher durchblicken, du und ich? Viele christliche Religionen haben nicht das Geringste mit Christus zu tun. Leider. Da ist kein Glaube mehr, da ist kein Leben mehr, da ist keine Freude mehr da. Da sind alle steif. Der Tod im Topf, steht in der Bibel einmal. Alle, die davon essen, kriegen Bauchschmerzen. Bis dein Wunder passiert, bis der Elia kommt und Salz reinschmeißt in die Suppe und es wieder normal wird. Und dann werden Rituale vollzogen, wie in der Steinzeit. Man fragt sich, warum und wieso. Viele verirren Dinge. Ja, weißt du, Gott hat Dinge befohlen. Gott hat das Gesetz befohlen, den Sabbat befohlen. Gott hat vieles befohlen, das du halten solltest. Aber damals für diese Zeit. Aber nicht heute. Aber was machen die Leute dann? Die Ehe einer Schlange war nur einmal in der Wüste als Einrichtung und diente zur Heilung. Und wer die Schlange, diese Ehe einer kupferne Schlange erblickt, der wird heil. Aber was haben die Juden dann gemacht? Die haben das mitgenommen ins gelobte Land bis Hiskia. Der Hiskia hat dann diese Ehe einer Schlange erst entfernt. Jahrhunderte, wenn nicht gerade Jahrtausend danach. Also wir können alles vergöttern, was Gott eingesetzt hat und Gott gegeben hat. Da kommen dann nachher Kulte, aber das wird kein Mensch gesund und da wird kein Mensch glücklich und da wird kein Mensch stark. Schaut doch die Religiösen an. Da kommt der verlorene Bruder nach Hause. Der Vater jubiliert und jaucht und sagt, muss ich her, Ochs her und das her und das her. Und da kommt der ältere Bruder, dieser Religiöse, ich tue meine Pflicht. Ich gebe mein Bestes. Was soll die Musik hier? Dein Vater freut sich, dass sein Sohn nach Hause gekommen ist. Dieser Lümmel, dieser Lump. Und das merkst du, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Freust du dich, wenn Sünder sich bekehren? Freust du dich, wenn ein Mensch zum Heiland findet? Wenn ein verlorener Sohn, verlorene Tochter nach Hause kommt? Das ist Weihnachten. Wenn wieder geistliche Kinder geboren werden, Babys wieder da, Halleluja, Lob und Dank. Sich kindlich freuen über jeden Menschen, und jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, egal welche Hautfarbe oder Augenform hat oder wie der Mensch aussieht, spielt keine Rolle. Ein jeder Mensch ist ein Stück Ewigkeit, ist einmalig was Besonderes. Aber in Jerusalem, das wird alles nicht ernst genommen. Wir danken Gott, dass wir, und das beten sie dreimal am Tag, diese Kerle, beten dreimal am Tag, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide bin. Verstehst du, was das was bedeuten würde? Was kannst du dafür, dass du da und dort geboren bist? Du hast nichts ausgesucht, die Familie. So viele merken nicht, dass sie hypnotisiert sind, religiös, dass sie unter einer religiösen Narkose sind. Weißt du, da kann man an ihnen Schnipseln machen. Es geht weg an ihnen. Kommt runter, läuft runter wie bei der Gans das Wasser. Sie sind verblendet und leben vor sich hin. Weißt du, der Geist der Apathie, weißt du, spüre nicht so gleichgültig, ja, naja, der Herr ist geboren, jawohl, das ist, wir freuen uns, vor 2000 Jahren ist passiert. Aber wir sind so teilnahmlos, nehmen gar nicht so richtig ernst. Auch bei der Kreuzigung, du siehst bei der Kreuzigung Jesu. Sei froh, dass du nicht dabei warst, sonst würde es noch in der Bibel stehen. Aber bei der Kreuzigung Jesu, da sind die Menschen gleichgültig. Jesus hängt verzweifelt am Kreuz und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber niemand sagt ihm ein gutes Wort und sagt, Heiland, halt durch. Ermutigt ihn niemand. Niemand ist was eingefallen, schnell Wasser zu holen oder an seine Füße anzufassen und ihn zu streicheln und sagen, Jesus, bist gut, wir haben dich lieb, wir können nichts dafür. Weißt du, die meisten, sie gehen da vorbei und sagen, lass uns mal sehen, ob Gott ihm helfen wird. Lass uns mal sehen, lass uns den schreien. Da hörst du vielleicht den Schrei vieler Kranken, Mühseligen und Beladenen. Aber die Menschen sind ihrem Schicksal überlassen. Lass mal sehen, ob Gott helfen wird. So viele mit gebrochenen Herzen, so wie Jesus. Er starb mit einem gebrochenen Herzen. Und alle hatten eine Entschuldigung und eine Ausrede. Alle miteinander. Oh, ich werde mich doch nicht in Gefahr bringen. Stell mal vor, ich berühre ihn. Da werde ich noch als nächstes gehängt. Ich bringe mich doch nicht in Schwierigkeiten. Aber Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wo ist der neugeborene König? Der Juden. Wir haben seinen Stern gesehen. Wir sind aufgebrochen. Wir sind so weit gegangen bis hierher. Ich habe alles verlassen. Die Routine, mich gelöst von meiner Sternwarte, von meinen Büchern, alles zurückgelassen. Dort in Ekbatana, wo ich herkomme, so haben sie sich gedacht und geredet. Und das waren keine dummen Menschen, diese Schriftgelehrten, diese Weisen. Sie waren hochintelligent. Und wo ist der neugeborene König? Wir suchen ihn. Und ich möchte dich einladen, lass uns auch hier einfach anfangen, den Herrn zu suchen. Intensiv, von Herzen. So ihr mich von Herzen sucht, ich will mich von euch finden lassen. Die Weisen hatten keine Bibel. Weißt du, sie hatten ein paar alte Prophezeiungen von irgendwo in welchen Akten gelesen. Aber sie haben Jesus gefunden, auch auf Umwegen. Gott hat sie durchgebracht. Weißt du, sie hatten eine Gottesoffenbarung. Und du brauchst auch diese Gottesoffenbarung. Das, was du gesehen hast, irgendwo am Firmament, was du einmal erblickt hast, was du einmal erkannt hast, folge der Sache. Geh weiter, bis du das wirklich erlebst und erfährst. Bring das in dein Leben wieder zum Leben und zum Existieren. Immer jeden Schritt, wir kommen diesem Stern näher. Oh, der wird jetzt immer größer, immer herrlicher, immer mächtiger. Die Weisen hatten ein persönliches Erlebnis, eine Erscheinung. Und die Frage ist, hast du auch sowas? Eine Erscheinung, eine Begegnung, eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott, wie auch immer, im Traum, in der Predigt oder irgendwo am Bach, wo du die Stimme Gottes gehört hast? Johannes! Johannes! Ja, wo der Herr einen persönlich gerufen und mit einem persönlich gesprochen hat, wo der König einem begegnet ist, wo du den Stern erblickt hast. Und das ist das Ergebnis, sie fanden Jesus. Und weil sie Jesus gefunden haben, sind sie nicht mehr auf dem gleichen Weg nach Hause gegangen. Sie sind weiter den neuen Weg gegangen. Nicht mehr in den alten Trott weitergemacht, im Kult, in Zeremonien und den ganzen frommen Zauber wieder. Wir gehen jetzt zum Herodes und Herodes, Majestät, wir haben den König gefunden jetzt. Nein, geh nicht zurück zu deinem Herodes, wer das auch immer ist. Folge dem Geist, folge der Offenbarung und nicht dem Fleisch, den Gefühlen. Ein Problem noch, das ich noch ganz schnell anschneiden möchte, ist, folge nicht deinen Gefühlen. Deine Gefühle täuschen dich. Deine Gefühle täuschen dich. Verstehst? So wie dieser Pastor da, Gott sagt uns, wir sollen uns alle nackt ausziehen. Verstehst? Überleg einmal. Und da sind fast 200 Leute im Gottesdienst gewesen. Da sogar das Fernsehen kam, um ein paar Nackte zu fotografieren. Verstehst? Ist auch so blödes Zeug. Da musst du nicht den Eindrücken geben. Weißt du, Gott ist normal. Stinkt normal sogar. Entschuldigung. Gott ist ganz normal. Gott wird nie etwas tun, was gegen Anstand und Moral und all diese Dinge verstößt. Gott ist rein, Gott ist heilig. Man muss die ganzen falsche Frömmigkeit, den ganzen religiösen Unsinn über den Haufen werfen. Die Frage ist, hast du schon den König gefunden? Weißt du, zum König, wie geht man zum König hin? Da zieht man das beste Kleid an. Dann nimmt man Ringe, man parfümiert sich, man cremt sich und was weiß ich alles. Hast du schon Jesus wirklich gefunden? Bist du ihm begegnet? Begegnest du ihn immer wieder noch, jeden Tag neu, morgens, wenn du aufstehst, auf dem Weg zum Bad, im Bad und wieder zurück? Verstehst du, Gott begegnen? Bist du von ihm schon so ergriffen? Weißt du, nach deiner Bekehrung, nach deiner Gottesstunde, nach dieser Gottesbegegnung, wo auch immer, vielleicht auf dem einsamen Weg. Weißt du, in Jerusalem findest du Gott nicht. Der Kämmerer, aber auf dem einsamen Weg. Plötzlich kommt der Philippus. Sie sagt, darf ich aufsteigen? Darf ich mit ihnen mitfahren? So Anhalter. Darf ich mitfahren? Und dann hörte, wie da gelesen wird aus dem Buch Propheten Jesaja. Verstehen Sie, was Sie lesen? Nein. Und dann erklärt jemand kurz, ganz kurz. Und dann kommen Sie an eine Wasserpfütze vorbei. Weiß nicht, warum ich heute über Taufe spreche. Komme ich wieder auf die Taufe zu sprechen. Aber egal. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Dann sagt der Philippus ganz einfach, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Und so mag es geschehen. Und ich steige runter, wurde getauft und der Kerl ist weg. Entrückt. Und die Sache geht weiter und er zog fröhlich seine Straße weiter. Ich bin Jesus begegnet. Ich habe mich taufen lassen. Und er ist nicht mehr nach Jerusalem zurückgefahren. Und das muss ich jetzt noch dem hohen Priester sagen. Weißt du, du musst denen nicht sagen, die werden dir das alles ausreden. Und so viele Leute, die dann zum Pfarrer gehen und erzählen, was sie gemacht haben, in aller Liebe, was der Wille immer sagt. Aber verstehst du, aber dann reden sie das raus und sagen, das ist alles vom Teufel, das ist alles von unten, das bringt nichts. Geh nicht zu unmündigen Leute. Am besten behalte das wie Maria in einem feinen Herzen. Wenn die Maria das alles erzählt hätte, was die Hirten erzählt haben, was Josef ihr erzählt hat und was Simeon ihr erzählt hat, was die Hanna ihr erzählt hat, das hätten die Pharisäer rausgeredet. Maria, du spinnst. Hast du schon den König gefunden? Behalte es in einem feinen Herzen. Die Welt wird dich nicht verstehen. Die Religiösen werden dich nicht verstehen. Nur Gläubige, geisterfüllte Menschen, selbst die haben Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Selbst die. Selbst die. Gehst du schon auf diesem neuen Weg? Arbeitet schon dein Inneres, dein Geist, dein Herz? Halleluja. Gott möge uns segnen. Lasst uns aufstehen. Und wir möchten ins Gebet gehen, Gott preisen. Und wir werden ein Lied noch singen, aber wir sind noch nicht fertig. So, wir werden einfach noch jetzt Gott anbeten. Lieber Heiland, ich preise dich, ich bete dich an und ich rühme dich für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass ich dich finden durfte und dass so viele Geschwister, meine Brüder und Schwestern dich gefunden haben, dich erlebt haben, dir nahe gekommen sind, einfach dich berührt haben, die verändert worden sind und die auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Halleluja, Halleluja. Sie gehen auf einem anderen Weg nach Hause und sie preisen Gott und sie lassen sich das nicht nehmen, was sie erlebt haben, egal was die Leute denken und sagen. Egal, was der Herodes macht, das ist seine Sache. Aber Herr, wir gehen nicht mehr zurück. Wir gehen vorwärts, wir gehen weiter und wir wachsen und gedeihen weiter in der Gnade Gottes. Halleluja. Segne uns, Herr Jesus. Amen.